Ja, das Thema ist schon angeklungen. Ich mache den Weg frei. Und mein Text dazu ist der Beginn des Lukas-Evangeliums nach der Einleitung, in der Lukas erklärt, wofür und warum er schreibt und wie er recherchiert hat, kommt dann der Text, um den es heute Morgen geht. Und ich habe dazu 4 Punkte mitgebracht. Ein ganz normaler Sonntagmorgen. Der erste Punkt dann, stell dir vor, du betest und Gott antwortet, dann der menschliche Zweifel wird zum Zeichen und Gott ebnet den Weg. Wir fangen mal damit an, ein ganz normaler Sonntagmorgen. Vielleicht ist es für Sie, für dich heute ein ganz normaler Sonntagmorgen. Vielleicht hast du wie jeden Morgen deinen Kaffee oder deinen Tee getrunken, Brötchen gegessen oder Toast oder Müsli oder was auch immer. Vielleicht so wie jeden Sonntag. Unser Bibeltext beginnt wie ein ganz normaler Sonntagmorgen. Nein, eigentlich kein Sonntagmorgen. Für uns wäre es der Sonntagmorgen. Aber in unserem Text geht es um einen ganz normalen Nachmittag. Weil zu der Zeit an jedem Tag im Tempel gebetet und geopfert wurde, ein kleiner Gottesdienst gefeiert wurde, gegen 15 Uhr wurde das Opfer auf dem Räucheraltar dargebracht. Eigentlich sogar zweimal am Tag, morgens bei Sonnenaufgang auch. Aber da in unserem Text so viel los ist, können wir davon ausgehen, es geht um nachmittags 15 Uhr. Die Juden feiern, beten und opfern im Tempel wie an jedem Nachmittag gegen 15 Uhr. Ich lese mal, was wir in der Bibel darüber finden. Lukas 1, ab Vers 5. Es war in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Führen wir uns diese Szene ein bisschen vor Augen. Schauen wir kurz die Menschen an, die hier vorkommen und was sie machen. Zunächst wird Herodes genannt. Herodes, König von Judäa, gemeint ist Herodes der Große, der über das ganze jüdische Land herrschte. Später wurde gemäß seinem Testament das Land aufgeteilt auf seine drei Söhne. Auch Herodes genannt mit verschiedenen Beinamen. Und dass hier Herodes der große König ist, das ist als Zeitangabe gemeint. Anhand der Herrschaftszeiten lässt sich eine Datierung vornehmen. Das heißt, wir befinden uns etwa um das Jahr 0, ein bisschen vorher, kurz vor der Zeitenwende, die allerdings erst später mit 0 festgelegt wurde. Aber dazu kommen wir ja noch in der Advents- und Weihnachtszeit. Wen gibt es noch in diesen Versen? Elisabeth kommt vor. Was wissen wir von ihr? Herkunft, sie war aus den Töchtern Aarons, das heißt aus dem alttestamentlichen Priestergeschlecht, das auf Aaron, Moses Bruder, zurückgeht. Ihr Alter, sie hat schon viel Lebenserfahrung gesammelt. Anders gesagt, hier in der Elberfelder Übersetzung, sie war in ihren Tagen weit vorgerückt. Ich finde das eine schöne Formulierung fürs Alter. Ihr Stand, sie war gerecht in Gottes Augen und führte ein vorbildliches Leben. Und wir erfahren noch, sie hatte bis ins Alter keine Kinder bekommen, musste davon ausgehen, dass sie unfruchtbar ist. Kinderlosigkeit galt damals als Zeichen göttlicher Ungnade und Schande vor den Menschen. Und dieses Denken durchbricht Lukas hier in seiner Schilderung dieser Szene, indem er ihre Frömmigkeit dagegen stellt. Und diese Kinderlosigkeit, die erinnert an Abraham und Sarah. Interessant, dass auch hier, wo die Verheißung an Abraham im Begriff ist, sich zu erfüllen, da zeigen sich dieselben Symptome, es war kein Erbe da. Ihr Name Elisabeth wird auch noch relevant. Elisabeth heißt Gottes Schwur. Dann haben wir noch Zacharias, ebenfalls in den Tagen weit vorgerückt. Sein Name bedeutet der Herr Gedachte. Und auch das wird sich erfüllen. Sein Beruf, ein Priester aus der Abteilung des Abia. Es gab 24 Abteilungen der Priester, die auf David zurückgehen. Und jede Abteilung diente eine Woche lang im Tempel, kam dazu extra angereist von ihrem Wohnort nach Jerusalem. Und innerhalb der Abteilung hat dann jeweils eine Familie einen Tag im Tempel gedient. Und wer aus dieser Familie dann das Räucheropfer darbringen durfte, das wurde dann ausgelost. Und das war schon etwas Besonderes im Leben eines Priesters, in der Laufbahn eines Priesters, ein Höhepunkt für ihn. Und es heißt im Text, es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Und diese Auslosungsmethode, die war etwas ganz Normales, so wird es hier betont, nach der Gewohnheit. So wie wir vielleicht heute Morgen nach der Gewohnheit hier in diesen Gottesdienst gekommen sind, nach der Gewohnheit unseren Platz gesucht haben. Bisher war also alles ganz normal, wie jede Woche. So funktionierte das Dienen im Tempel. Und das Volk kommt auch noch vor, es stand draußen vor dem Heiligtum und hat gebetet. Gebetet wie während jeder Opferung im Tempel. Ein ganz normaler Gottesdienst, ein ganz normaler Tagesablauf im Tempel. Und jetzt passiert etwas, womit keiner gerechnet hätte. Der zweite Gedanke, stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Bei der Darbringung des Räucheropfers wird gebetet und da gibt es ein Gebet, das uns überliefert ist aus der Zeit. Es komme der Gott der Barmherzigkeit in das Heiligtum und nehme mit Wohlgefallen das Opfer seines Volkes an. Und dann hat dieser Priester, der zuständig war, die Schale mit dem Räucherwerk im Heiligen hinter dem äußeren Vorhang auf die Glut niedergedrückt. Und dann passiert etwas. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. So muss es Zacharias gegangen sein. Denn das Gebet um Gottes Kommen, das hat sich sichtbar erfüllt. Der Tempel als das versteinerte Bundeszelt wird mit Leben erfüllt. Seit langem mal wieder. Viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte war es nicht mehr zu so einem unvermittelten Einbruch der Gegenwart Gottes gekommen. Und irgendwie müssen das die Leute draußen auch gespürt haben, da passiert etwas ganz Besonderes. Entweder dieser Typ, dieser Priester weiß nicht ganz genau, was seine Aufgabe ist, oder da passiert etwas ganz Übernatürliches, was sonst normalerweise nicht passiert. Aber irgendwie dauert es länger als sonst. Und wahrlich, da passiert etwas Übernatürliches. In diesem Engel, der dort auftaucht, begegnet Zacharias der Gegenwart Gottes. Wir lesen ab Vers 11. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zu Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn, weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. In diesem Engel, der dort auftaucht, begegnet Zacharias der Gegenwart Gottes. Und da ist Furcht ein ganz normales, normale menschliche Reaktion gegen diesen völlig Unerwarteten. Aber die Furcht des Zacharias wird mit dem ersten Wort des Engels genommen. Fürchte dich nicht, Gott hat dein Flehen erhört. In der Stunde, als der Priester vor Gott tritt, fasst er als Repräsentant des Volkes die Gebete aller zusammen und bringt sie vor Gott. Und er darf auch sein eigenes Anliegen vor Gott bringen. Das heißt, sein Flehen war ein zweifaches. Zum einen der Wunsch nach einem eigenen Kind, der sicherlich immer noch da war. Und zum anderen das Gebet um das Kommen des barmherzigen Gottes, der sich um das Volk kümmert und der für das Volk Befreiung schafft. Und beides wird erhört. Beides beginnt mit der Geburt des Johannes. Die bisher unfruchtbare Elisabeth wird schwanger und es wird ein besonderes Kind. Es ist nicht der Messias, aber es ist der Wegbereiter des Messias, des Erlösers. Und es war damals das Recht des Vaters, den Namen des Kindes zu bestimmen, aber Gott verleiht hier den Namen Johannes, was bedeutet, der Herr ist gnädig. Und der Name beinhaltet das, was Gott jetzt vorhat. Er wird dir zur Freude und zum Jubel sein und viele werden sich über seine Geburt freuen. Die Eltern werden sich freuen, aber eben nicht nur sie. Da passiert etwas. Das heißt, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Und das Großsein, das hat auch Jesus ihm später ausdrücklich zugestanden. Und dabei geht es nicht um die Größe vor Menschen, sondern um die Größe vor Gott. Er wird eine große Aufgabe von Gott bekommen, eine große Rolle in Gottes Plan übernehmen. Er wird auf Wein und starke Getränke verzichten, als Zeichen, dass es im Leben um mehr geht als um den Genuss der Zivilisation. Und dafür wird er schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und das war neu. Die Verheißung der Geisterfüllung auf Lebenszeit ist neu. Und darin zeigt sich schon zeichenhaft, was Gott mit seinem Volk vorhat, die anbrechende Heilszeit. Und für viele wird er ein Anstoß sein, sich wieder Gott zuzuwenden, sich zu Gott zu bekehren. Und diese Umkehr wird sich dann in der Herzenseinstellung im Lebenswandel der Menschen zeigen. Und da wird Versöhnung geschehen. Versöhnung zwischen den Generationen, so wird es betont, die Eltern und die Kinder. Und Versöhnung mit Gott. Versöhnung auf der zwischenmenschlichen Ebene und Versöhnung auf der Ebene Mensch und Gott. Und wie bei Elia wirkt der Geist als reale Kraft der Veränderung und darum auch hier der Bezug zu Elia. Die Leute haben auf die Rückkehr des Elia gewartet und Gott schickt einen wie Elia, der den prophetischen Auftrag von Elia weiterführt, dass Menschen sich Gott zuwenden, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Es beginnt sich etwas Großes zu erfüllen. Zacharias und Elisabeth sollen einen Sohn geschenkt bekommen. Das war die Erhörung der einen Bitte. Und dieser Sohn wird den Weg bereiten für eine geistliche Erweckung, eine Erneuerung. Gott wird in seiner Barmherzigkeit zu den Menschen kommen. So erfüllt sich die zweite Bitte in der Geburt, später dann von Jesus. Und das war die Antwort auf die zweite Bitte, die Bitte des ganzen Volkes. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Geben wir Gott in unseren Gebeten Zeit und Raum, um zu antworten? Oder haben wir uns daran gewöhnt, dass wir beten und einfach weitermachen? Amen und dann geht's wieder weiter? Oder haben wir zu oft erlebt, dass wir beten und Gott scheint nicht zu antworten, dass wir vielleicht gar nicht mehr mit seiner Antwort rechnen? Oder wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie Gott antworten müsste, sodass wir vielleicht seine Antwort, die er uns gibt, gar nicht verstehen, gar nicht wahrnehmen? Und ich möchte uns mit diesem Text ermutigen, zu beten und damit zu rechnen, dass Gott antwortet. Auch wenn es vielleicht länger dauert. Vielleicht nicht hier mit einem Engel, auch das passiert nicht allzu oft in der Bibel, das ist auch nicht das Übliche, aber ich wünsche mir, dass wir wie Zacharias hier überwältigt werden von Gottes Antwort, der etwas Größeres vorhat, als wir uns vielleicht ausgemalt haben. Und der vielleicht einen Grund dafür hat, dass er nicht so antwortet, wie wir uns das vorstellen. Stell dir vor, du betest und Gott antwortet. Lassen wir uns nicht davon abhalten, wenn wir auch nicht gleich eine Antwort wahrnehmen. Zacharias war überwältigt von dieser Gottesbegegnung durch den Engel. Er war sprachlos. Nein, zunächst war er nicht sprachlos, aber dann wurde er sprachlos. Der menschliche Zweifel wird zum Zeichen. Ich lese weiter ab Vers 18. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschieht, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden. Und sie erkannten, dass er im Tempel ein Gesicht gesehen hatte, und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Wenn Gott redet, dann haben wir Menschen oft Einwände. Wir bringen unsere Aber vor Gott. Aber woran soll ich dies erkennen? Fragt Zacharias. Naja, wenn eine Frau schwanger wird, dann sollte das doch eigentlich leicht zu erkennen sein. Aber man kann es auch übersetzen mit: Wie soll ich das verstehen oder wie meinst du das? Ich bin ein alter Mann, das geht doch gar nicht. Solche Einwände erinnern an so manche Berufungsgeschichte in der Bibel. Mose, der meint, er kann nicht gut genug reden, die Leute werden ihm nicht glauben. Jeremia, der meint, er wäre zu jung und der Aufgabe nicht gewachsen. Und mir gefällt, wie diese Szene jetzt weitergeht. Stellt euch das mal bildlich vor. Auf der einen Seite Zacharias und auf der anderen Seite der Engel Gabriel. Sie stehen sich gegenüber und Zacharias sagt: Ich bin alt. Und Gabriel sagt: Ich bin Gabriel. Und im griechischen Text ist das Ich so schön betont. Ich bin alt. Und ich bin Gabriel. Was denkst du denn, was ist bedeutender? Ich bin alt oder ich bin Gabriel, der vor Gott steht? Ich bin alt und ich bin Gabriel. Glaubst du nicht, dass Gott weiß, wie alt du bist und dass dein Alter kein Problem für ihn ist? Nichts ist unmöglich bei Gott. Ich bin alt und ich bin Gabriel. Da geht's nicht um eine Vorstellung der Namen. Ich bin Gabriel. Das bedeutet, Gott hat mich geschickt, um dir diese Botschaft zu verkünden. Gabriel war bekannt als Engel und sein Name bedeutet der starke Mann Gottes. Ich bin in Gottes Autorität unterwegs. Das ist seine Idee und die wird er auch umsetzen. Verstehst du? Und wenn wir das nächste Mal unsere Bedenken und Einwände vor Gott ausbreiten: Ich bin zu jung, oder ich bin zu alt, ich bin zu ungeschickt, oder ich bin kein guter Redner, oder nicht geduldig genug, oder nicht selbstbewusst genug, dann stell dir vor, wie Gott sagt: Und ich bin dein Gott. Und ich bin dein Gott. Und dann denke nochmal darüber nach. Und jetzt verschlägt es Zacharias die Sprache, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz direkt. Er wird stumm. Er kann auf einmal nichts mehr reden, nichts mehr sagen. Ist das als Strafe gedacht? Ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten und da hat sie gemeint, das ist doch keine Strafe für einen Mann. Wahrscheinlich hat das 3 Tage lang keiner gemerkt, dass der immer noch stumm ist. Für eine Frau wäre das eine Strafe gewesen. Woran soll ich das erkennen? Zacharias bittet um ein Zeichen und er bekommt eins. Und ich glaube, es ist zugleich Strafe und Zeichen. Denn aus dem menschlichen Zweifel wird das Zeichen, das für die anderen sichtbar macht, da es oder gerade eben nicht hörbar macht, da ist etwas passiert. Zacharias als Priester im Tempel hätte eigentlich mit einer Offenbarung rechnen können. Und gerade der Tempel als Ort der Erscheinung hätte ihm jeglichen Zweifel nehmen sollen. Aber er hat Zweifel und dieser Zweifel wird zum Zeichen. Das Volk steht draußen im Vorhof und wartet auf den üblichen Segen am Ende. Und es wundert sich über das unüblich, ungewöhnlich lange Verweilen des Priesters hinter dem Vorhang. Und dann kommt er zurück und ist stumm. Er steht da und winkt ihnen zu. Das ist alles, was er noch machen kann. Und er verabschiedet sie, ohne sie zu segnen. Und so haben die Leute erkannt, dass er eine Vision im Tempel gehabt haben muss. Sie haben den richtigen Schluss gezogen. Und dieses Stummsein, das hat auch eine heilsgeschichtliche Dimension. Wo die Stimme des Predigers in der Wüste angekündigt wird, da verstummt das Priestertum des Alten Testaments. Zacharias kann seine Aufgabe als Priester nicht mehr tun, das Volk zu segnen. Es verstummt der levitische Segen, wo der Same kam, in welchem alle Völker gesegnet werden sollen. Der Unglaube wird zum Zeichen. Gott benutzt unseren Kleinglauben, unsere Unfähigkeit zu vertrauen für seine Zwecke. Gott verwirft Zacharias hier nicht. Komm, Gabriel, wir versuchen es nächste Woche noch einmal. Vielleicht kommt da ein Priester, der mehr Glauben hat, der dann ausgelost wird, der mehr Vertrauen hat. Nein, Gott benutzt unser menschliches Unvermögen, unsere menschlichen Zweifel und auch deinen Zweifel und deine Einwände. Und damit sind wir beim letzten Punkt. Gott ebnet den Weg. Ich lese den letzten Abschnitt des Textes. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und zog sich 5 Monate zurück und sagte: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Auffällig, wie sich Menschen jetzt zurückziehen und wie Gott handelt. Von Zacharias heißt es, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Und er hatte nichts mehr zu sagen. Er konnte auch nichts mehr sagen. Bis zur Geburt von Johannes blieb er stumm. Und Elisabeth, sie wurde schwanger. Dafür gab es dann doch noch einen aktiven Moment zwischen den beiden, das können wir uns vorstellen. Aber dann heißt es, und sie zog sich 5 Monate zurück. Jetzt ist Gott am Wirken. Gott bereitet den Weg. Er lässt das Kind im Bauch der Mutter wachsen. Für Elisabeth bleibt der dankbare Rückzug, wenn sie sagt: So hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Elisabeth musste sich viele Jahre der Schmach einer frommen Israelitin aussetzen. Die Unfruchtbare war ihr Spottname gewesen unter den Frauen ihres Ortes. Aber Gott hat sie angesehen und hat sie gesegnet. Und nun zieht sie sich zurück. Sie prahlt nicht vor den anderen Frauen mit ihrer Schwangerschaft, sondern freut sich über dieses Geschenk, zieht sich dankbar zurück und lässt Gott wirken. Gott ebnet den Weg. Das ist die Botschaft von Advent. Ich mache den Weg frei. Und 2 Seiten sind mir dabei wichtig, noch einmal hervorzuheben. Zunächst, was in diesem Abschnitt deutlicher kaum geht, ist, dass Gott an dem anknüpft, was bisher war. Die Kontinuität zwischen Altem und Neuen Testament, zwischen Altem Bund und Neuen Bund, ist nicht zu übersehen. Der Ort, an dem hier alles neu beginnt, ist der Tempel, der Mittelpunkt des gottesdienstlichen Lebens in Israel. Der Theologe Adolf Schlatter hat darauf aufmerksam gemacht, indem er schreibt: Im Tempel beginnt die Geschichte, die der Evangelist Lukas erzählt. Im Tempel wird auch nachher der neugeborene Messias Christus, wie es das Gesetz vorschreibt, hingebracht. Auch der 12-jährige Jesus betritt bei seinem ersten Besuch den Tempel mit dem Gedanken, nun sei er in dem, was seines Vaters ist, im Tempel. Und letztlich endet auch das Lukas-Evangelium wieder im Tempel, wenn es heißt, und sie warfen sich vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude, und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. So lesen wir, nachdem die Jünger Jesus begegnet waren. Der Tempel und dass beide Elternteile aus einer Priesterfamilie kamen, die Gebote im Herzen trugen und ihr Leben daran ausrichteten, das zeigt die Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament. Und wenn Gott ein neues Werk beginnt, dann wirft er nicht das Alte beiseite, sondern er knüpft dann das Alte an. Etwas Neues kommt, und das ist die andere Seite, die wir hier sehen. Gott ebnet den Weg, Gott beginnt etwas Neues. Ob ihr es glaubt oder nicht, ob ihr Einwände habt oder nicht, ob ihr mithelft oder nicht, ob ihr eure Tür aufmacht oder nicht, wie ein roter Faden zieht sich das durch die Geburtsgeschichte von Johannes und dann auch von Jesus, die wir im Anschluss daran bei Lukas lesen. Zacharias glaubt nicht. Josef will weglaufen. Die Volkszählung im unpassendsten Moment. Die Herbergen sind überfüllt. Die Gäste aus dem Orient biegen falsch ab. Herodes will das Baby töten. Menschliches Chaos, aber Gott macht den Weg frei. Das ist Advent. Gott macht den Weg frei. Trotz unserer und durch unsere Menschlichkeit. Und was bleibt für uns? Ein dankbarer Rückzug, wie wir es bei Elisabeth sehen, und die Freude darüber, was Gott tut und wie er uns beschenkt. Das ist Advent. Gott sagt, ich mache den Weg frei. Amen.